Herzlich willkommen zu Jetzt erfolgreich, das Magazin für mehr Erfolg, Freude und Lebensglück von Stefan Landsiedel.
Herzlich willkommen zu dieser Audioausgabe von Jetzt erfolgreich. Auf dem Cover der Printversion ist Dr. Heike Bechler abgebildet. Heike ist Zahnärztin und hat eine eigene Praxis in Remseck am Neckar. In ihrer Praxis legt sie unser Magazin Jetzt erfolgreich fleißig aus, sodass ihre Patienten das Magazin während der Wartezeit lesen können und viele nehmen es sich auch mit. Heike hat vor kurzem bei mir eine Masterausbildung abgeschlossen und dabei eine ganz tolle Präsentation vorgestellt, wie sie NLP als Zahnärztin anwendet. Die Zuhörer waren so begeistert, dass sie regelrecht Lust darauf hatten, selbst wieder einmal zum Zahnarzt zu gehen. Ja, das nenne ich tolle Anwendung von NLP. Vielen Dank, Heike, und daher hat sie es auch verdient, unser Covergirl zu sein. Im Heft selber gibt es auch einen Artikel von ihr, natürlich zum Thema Gesundheit in Bezug auf unsere Zähne. Ich möchte in den nächsten Ausgaben auch einige Artikel zum Thema Gesundheit bringen. Ich glaube, das Thema wird oft vernachlässigt und gehört doch eigentlich zu einem ganzheitlichen Erfolg auch dazu. Und so haben wir uns entschlossen, gleich mit unseren Zähnen anzufangen. Ich freue mich auch, dass wir für diese Ausgabe drei namenhafte Autoren gewinnen konnten. Und zwar zum einen Professor Dr. Lothar Seiwert, der mir in seinem Artikel zur 168-Stunden-Woche aus der Seele gesprochen hat. Warum sollten wir Arbeit und Freizeit überhaupt noch trennen? Wenn man das liebt, was man tut, dann gibt es keine Grenze mehr zwischen Arbeit und Freizeit. Dann kann man auch 168 Stunden, also quasi 7 mal 24 Stunden, die ganze Zeit über arbeiten, Freizeit haben. Man unterscheidet das einfach nicht mehr. Das alte Work-Life-Balance-Konzept wird dadurch überholt. Der zweite Autor, den wir gewinnen konnten, ist Karl Pilsen. In dem Artikel über ihn habe ich einige Denkanstöße dieses berühmten Speakers, Unternehmers und Wirtschaftsjournalisten zusammengestellt. Ich kenne Karl Pilsen jetzt seit über 10 Jahren persönlich und er hat mich oft in seinen Vorträgen, seinen Büchern und auch auf seinen CDs begeistert. Er bringt einfach wichtige Punkte klar und einfach auf den Punkt. Der dritte ist Stefan Merath. Aus dem reichen Wissen dieses Unternehmercoaches und Bestsellerautoren habe ich mir das Thema Glaubenssätze von Unternehmern herausgesucht und hierzu einen Artikel von ihm veröffentlicht. In dem Artikel geht es darum, was der Unterschied ist in den Glaubenssätzen zwischen einem Unternehmer und einem Selbstständigen. Sehr oft ein ganz wichtiger Schritt, wie wird jemand selbst, der selbstständig ist, zu einem Unternehmer? Das ist Praxis pur. Seine zwei Bücher, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer und die Kunst, seine Kunden zu lieben, sind NLP, EKS, Ü-Myth und also Entrepreneur-Myth von Michael Gerber und vieles mehr in unterhaltsamer Form verpackt. Beide sind auch als Hörbücher erhältlich. Außerdem gibt es in dieser Ausgabe natürlich auch wieder eine schöne Metapher und so manch anderen wertvollen Impuls. Lese etwas über Charlie Chaplins Lebensweisheit, Kaffeebohnen und den sagenhaften Rekord von Roger Bannister. Viel Vergnügen mit dieser neuen Ausgabe von Jetzt erfolgreich.
Die 168-Stunden-Woche.
Warum eine Trennung von Arbeit und Freizeit unglücklich und unfrei macht.
Ein Artikel von Professor Dr. Lothar Seiwert.
Work-Life-Balance ist ein veraltetes Konzept. Es ist absurd, das Leben und das Arbeiten voneinander zu trennen und beides gegeneinander aufzuwiegen. Arbeit ist Leben und Leben ist Arbeit. Wo ist da der Unterschied? An meinen Projekten arbeite ich auch nachts im Schlaf. Darum dauert meine Woche 7 mal 24, das sind 168 Stunden. Niemand sagt mir das und wann ich zu arbeiten habe. Ist das Luxus? Nein, das kann heute jeder. Würde nicht alles zusammenbrechen, wenn jeder so leben würde? Das glaube ich nicht, ganz im Gegenteil. Das Problem ist unser Begriff von Arbeit. Wir haben das Wort mit negativen Gefühlen aufgeladen. Arbeit ist das, was keinen Spaß macht, was aber gemacht werden muss. Arbeit ist das Ding, dem die Politiker bitteschön gefälligst Vorfahrt zu geben haben, wie der später an seiner Arbeit gescheiterte Bundespräsident Horst Köhler 2005 in einer Rede vor dem Arbeitgeberforum in Berlin forderte. Er sprach davon, was getan werden muss, von Zurückhaltung, die geübt werden muss, von Verantwortung, die getragen werden muss, von dicken Brettern, die gebohrt werden müssen, von Vorangehen, Anpacken, Konzentration. Wir Deutschen scheinen mit der Muttermilch aufgesaugt zu haben, dass Arbeit etwas Schweres, Hartes, Schwieriges sein muss. Nicht das, was man will, sondern das, was man muss. Im Grunde ist das die Fortsetzung des Lebenskonzepts gewesen, das wir in der Schule eingeübt haben. Dort haben wir alle über Jahre hinweg täglich mehrfach den Wechsel zwischen frei und unfrei einstudiert. In den Pausen durften wir so sein, wie wir sind, da durften wir reden, spielen, lachen. In den Schulstunden ging das nicht, denn da mussten wir arbeiten. Also nicht mehr reden, spielen und lachen, eben nicht frei sein, nicht leben. Wenn Sie diesen Modus jeden Tag 8-mal hin und her wechseln, dann haben Sie das über 10.000 Mal geübt, bis Sie das Abitur in der Tasche haben. Dann sind Sie mit Sicherheit ein Experte in der Verknüpfung von Arbeit und Unfreiheit einerseits versus Leben und Freiheit andererseits.
Machtlosigkeit erzeugt Stress.
Eine Konsequenz davon? Jahrzehntelang haben sich die Ratgeber auf zig Millionen Druckseiten mit der Work-Life-Balance beschäftigt. Allein das Wort Balance zu den Begriffen Leben und Arbeit zu setzen, markiert schon deren angenommenen Gegensatz. Aber zu behaupten, dass man nicht lebt, während man arbeitet, und auf keinen Fall arbeitet, wenn man lebt, das ist ein veraltetes, angelerntes, unpraktisches Konzept, das zu nichts anderem führt als zur eigenen Ohnmacht werktags zwischen 9 und 17 Uhr. Das Gefühl der Machtlosigkeit aber ist Stress pur. Das Ziel, ein gutes Leben zu führen, erreicht niemand dadurch, dass er ein möglichst guter Jongleur wird, der die beiden Bälle Leben und Arbeit elegant abwechselnd in die Luft wirft und darauf achtet, dass ihm keiner von beiden auf die Füße fällt. Vielmehr führe ich dann ein gutes Leben, wenn ich es geschafft habe, den Unterschied aufzulösen. Arbeit ist Leben und Leben ist Arbeit. Dann komme ich wieder dahin zurück, wo ich vor der Schule schon mal war, bevor ich mir die Differenz von Leben und Arbeit mühsam eingebläut habe. Selbstverständlich gefällt das nun all den dispositiv angestellten Arbeitnehmern überhaupt nicht. Das sind all diejenigen, die einen Job haben, bei dem sie nur wenig selbstständige Entscheidungen treffen dürfen, sondern deren Arbeit von anderen bestimmt wird. Abhängig beschäftigte Arbeitnehmer, die Anordnungen empfangen und ausführen und die als Arbeitskraft von anderen verplant werden. Also fast alle Teilnehmer der Wirtschaft.
Arbeit versus Freizeit.
Wissen Sie was? Ich kann mit dem Begriff Arbeit einfach nichts mehr anfangen. Das ist ein wenig unpraktisch, denn bei jedem Interview werde ich unausweichlich gefragt, sagen Sie mal, Herr Seiwert, wie viel arbeiten Sie denn in der Woche? Wenn ich ehrlich sein will, dann muss ich darauf sagen, 7 mal 24 gleich 168 Stunden. Dann kommt die nächste Frage, so sicher wie das Amen in der Kirche, und wie viel Freizeit haben Sie dann, Herr Seiwert? Na, 168 Stunden. Aber wo ist denn da der Unterschied? Sie haben genauso lange Freizeit wie Arbeit? Ja, ich arbeite immer und ich habe immer Freizeit. Es ist beides dasselbe. Ist das nicht ein wenig überheblich? Nein, das ist nur ehrlich. Ich kann nämlich auch mit dem Begriff Freizeit nichts mehr anfangen, denn der Begriff setzt voraus, dass die andere Zeit eine unfreie Zeit ist. Ich bin aber nicht unfrei, auch nicht dann, wenn ich arbeite. Ich glaube also, dass die Begriffe Arbeitszeit und Freizeit nicht nur für mich, sondern für immer mehr Menschen in unserer Gesellschaft keine sinnvolle Bedeutung mehr haben. Sie scheinen Begriffe aus dem letzten Jahrhundert zu sein, als noch fast jeder seine Zeit in freie und unfreie Stunden einteilen konnte.
Wer das tut, was er liebt, oder das liebt, was er tut, ist immer der richtige Mensch am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Professor Dr. Lothar Seiwert. Kein schlechter Job.
Wenn Arbeit und Leben für einen Menschen ein und dasselbe sind, dann entsteht ein merkwürdiger Effekt. Eine Aufwärtsspirale des Selbstwertgefühls. Denn wenn ich mit meinem Leben, mit dem, was ich am liebsten tue, Werte schaffe, die anderen Menschen sichtbar etwas wert sind, dann bekomme ich bei jeder Transaktion, bei jedem Geschäftsvorgang zurückgemeldet, dass ich etwas wert bin. Ich nehme sozusagen jeden Euro Umsatz persönlich. Geld ist dann ein guter Indikator für den Marktwert meiner Leistungen und Ergebnisse. Aber es ist nicht der einzige. Es geht nicht darum zu machen, was man will, sondern darum zu wollen, was man macht. Toilettenputzen, das ist ein gutes Beispiel. Klomann ist nun wirklich nicht der beste Job in unserer Zeit. Ich verstehe jeden, der das nicht gerne macht. Trotzdem ist es Einstellungssache, was einer daraus macht. Der eine geht missmutig zur Arbeit und ärgert sich den ganzen Tag über die blöden Kunden, die ständig Sauerei machen und dann nicht mal Trinkgeld ins Schälchen werfen. Der andere denkt sich, es ist, wie es ist, ich bin Klomann. Jetzt mache ich was draus. Er beginnt, die Gäste freundlich zu grüßen, laut und deutlich, aber nicht aufdringlich. Dann hat er eine Idee und organisiert sich Parfumfläschchen, diese kleinen Proben, und verschenkt sie an freundliche Gäste und stellt immer welche sorgfältig am Waschbecken auf. Er achtet auf sein Äußeres und gibt sich Mühe mit der Sprache. Es dauert 3 Monate, da ist seine Toilette in der Stadt bereits bekannt. Das Trinkgeld wird mehr. Wenig später bekommt er das erste Jobangebot seines Lebens, Klomann in einem 5-Sterne-Hotel. Und dort legt er erst richtig los, weil er gesehen hat, dass es sich lohnt, sich Mühe zu geben und aus seiner Situation das Beste zu machen, ist er hochmotiviert. Er reicht jedem Gast freundlich das Handtuch und lernt, lustige Smalltalk-Gespräche zu führen. Hemmungen gegenüber Leuten aus der Oberschicht hat er schon lange keine mehr. Die tägliche Übung hat sie abgebaut. Er übt die Wendungen, die er hört, und verbessert sein Deutsch. Seine Trinkgelder wachsen weiter. Wenig später wird er befördert. Natürlich geht es für so jemanden bergauf. Und wetten, dieser Mann würde mit der Trennung zwischen Leben und Arbeit nichts anfangen können? Das ist keine Frage des Geldes oder des Status, sondern alleine der inneren Einstellung.
Entscheidungen muss man schon selbst treffen. Wer das Entscheiden anderen überlässt, wird seinen persönlichen Sinn nicht finden. Professor Dr. Lothar Seiwert. Freiheit hat nichts mit Geld zu tun.
Angenommen, alle meine persönlichen Prozesse sind so weit optimiert, dass ich genügend Ressourcen besitze, um für den Rest meines Lebens nie mehr gezwungen zu sein, neue Ressourcen zu sammeln. Kurz gesagt, ich bin reich genug, um nie wieder arbeiten zu müssen. Entweder weil andere das für mich tun oder weil mein Geld, das ich angelegt habe, für mich arbeitet. Ich kann in diesem Zustand der finanziellen Freiheit theoretisch unendlich lange einen angemessenen Lebensstandard aufrechterhalten. Eine schöne Vorstellung, oder? Meine Frage ist, was würde ich dann tun? Nichts tun? Oder anders gefragt, was tun eigentlich Warren Buffett oder Richard Branson oder Oprah Winfrey oder Dietmar Hopp? All diese Leute sind finanziell frei. Keiner von ihnen muss arbeiten. Sie alle sind Milliardäre, aber keiner von ihnen tut nichts. Mehr noch, sie alle tun genau das, was sie vorher auch getan haben, also das, was sie so reich gemacht hat. Warum? Weil der Kern dessen, was sie getan haben, keine lästige Arbeit war, sondern weil Leben, Arbeit und Freizeit für sie ein und dasselbe war und immer noch ist. Diese Leute tun nichts anderes als einfach weiterleben, selbstbestimmt, souverän und von Herzen gerne. Und sie leisten heute noch immer mindestens das Gleiche wie zu der Zeit ihres Aufstiegs. Und ich bin sicher, diese Leute sind nicht frei, weil sie viel Geld haben, sondern sie haben viel Geld, weil sie schon immer frei gelebt haben. Es geht nicht um Geld, es geht um Freiheit.
Buchtipp: Lothar Seiwert, Ausgetickt. Lieber selbstbestimmt als fremdgesteuert. München, Ariston, 2011.
Professor Dr. Lothar Seiwert, CSP, Certified Speaking Professional, gilt als Europas einflussreichster Denker und Redner zu Fragen der Zeitautonomie und Zeitsouveränität. Der prominente Bestseller-Autor beherrscht die gesamte Klaviatur des Selbst- und Lebensmanagements. Lothar Seiwert wurde mit zahlreichen Awards und Auszeichnungen gewürdigt. Über 4 Millionen verkaufte Bücher, Übersetzungen in fast 40 Sprachen und über 300 Wochen in der Spiegel-Bestsellerliste sprechen für sich. Mehr Informationen unter www.lothar-seiwert.de.
Zahngesunde Ernährung.
Zucker ist schlecht für die Zähne. Diese Aussage ist nach wie vor richtig. Aber macht es wirklich Sinn, den Kindern und sich selbst Süßes gänzlich zu verbieten? Erhöht ein zu strenges Verbot nicht unter Umständen die Anziehungskraft von Süßem sogar noch? Wenn man nicht ganz auf Süßes verzichten will, ist es wichtig zu wissen, wie man den schädlichen Einfluss von Süßigkeiten auf die Zähne in Grenzen halten kann. Dies geschieht durch die Einhaltung einiger Regeln, bei denen man am besten mit gutem Beispiel vorangeht. Achte darauf, Süßigkeiten nicht als Zwischenmahlzeiten den ganzen Tag hindurch zu essen. Eine Tafel Schokolade nach dem Essen ist besser als über den Tag verteilt. Putze dir nach dem Verzehr von Süßigkeiten sofort oder nach maximal einer Stunde die Zähne. Gefährlich ist vor allem das Betthupferl vor dem Zubettgehen ohne anschließende gründliche Mundreinigung. Dünnflüssige oder leicht lösliche Süßigkeiten sind besser als klebrige, wie zum Beispiel langsam im Mund zergehende Bonbons oder Marmelade. Vorsicht! Zucker kann auch in Kindertees, Joghurts oder Medikamenten, zum Beispiel Hustensaft, enthalten sein. Auch hier müssen im Anschluss die Zähne geputzt werden. Wichtig ist auch, die Zähne zu benutzen. Nur weiche oder breiartige Nahrung ist für das Gebiss nicht ausreichend. Dadurch wird der Zahnhalteapparat geschwächt und verliert an Widerstandsfähigkeit. Es findet außerdem während des Kauens keine Selbstreinigung statt. Weiches Brot, Kuchen oder andere weiche Speisen bleiben an den Zähnen kleben und bilden so einen idealen Nährboden für Bakterien. Dagegen kräftigt knackige und derbe Kost die Zähne und regt die Speichelbildung an. Außerdem gibt es auch zahnschonende Süßigkeiten. Erkennbar sind sie am Zahnmännchen mit dem Schirm. Dieses Zeichen dürfen nur Produkte tragen, die nicht zu einer zahnschädlichen Säurebildung im Mund führen. Zähne benötigen Mineralien, Vitamine und bestimmte Spurenelemente, zum Beispiel Calcium, Phosphat und Eisen. In folgenden Nahrungsmitteln sind diese Substanzen enthalten: Milch und Milchprodukte, Käse, Gemüse, Obst, hochwertige Getreideprodukte, zum Beispiel volles Korn, Haferflocken, mageres Fleisch, Eier. Das Geschmacksempfinden verändert sich im Laufe des Älterwerdens. Viele ältere Menschen greifen eher zu Milchreis und Grießbrei, anstatt in ein saftiges Steak zu beißen. Dies führt unweigerlich zu Karies und Wurzelkaries, da oft auch eine verringerte Speichelproduktion im Alter vorhanden ist. Es wird daher empfohlen, dass alte Menschen immer in kleinen Schlucken Wasser zu kaupflichtiger Nahrung aufnehmen sollten und Zwischenmahlzeiten durch zuckerfreie Zahnmännchenprodukte ausgetauscht werden.
Weitere Tipps zur Zahnpflege.
Putze dir mindestens 2-mal am Tag gründlich 2 Minuten lang die Zähne. Lasse dabei keine Stellen aus. Verwende Zahnseide, um auch die Zwischenräume der Zähne von schädlichen Bakterien zu reinigen. Elektrische Zahnbürsten reinigen deutlich besser als Handbürsten. So erreicht man in kürzerer Zeit ein besseres Ergebnis. Benutze Zahnpasta mit Fluorid, um die Widerstandsfähigkeit der Zahnoberfläche gegen Karies zu vergrößern. Verwende für unterwegs nach dem Essen einen zuckerfreien Kaugummi, da die angeregte Speichelproduktion vor Karies schützt. Besuche regelmäßig deinen Zahnarzt und lasse dich durchchecken. So können Probleme frühzeitig behoben werden.
Dr. Heike Bechler.
Dr. Heike Bechler ist NLP-Master und verhilft in ihrer Praxis in Remseck-Hochberg vielen Menschen mit Hypnose zu einer angstfreien und schmerzarmen Zahnbehandlung. Sie hat zahlreiche Weiterbildungen in diesem Bereich absolviert und wendet ihr Wissen konsequent an. Bei Kindern arbeitet sie mit Puppen und dem Erzählen von Märchen, um sie abzulenken und in Trance zu versetzen. Mehr Informationen unter
www.drbechler.de. Glaubenssätze von Unternehmern.
In einer früheren Ausgabe haben wir das Cashflow-Quadrat und damit die unterschiedlichen Einkommensfelder angeschaut. Dabei wurde unterschieden zwischen den Angestellten, den Selbstständigen, den Unternehmern und den Investoren. Im nachfolgenden Artikel, den ich basierend auf Informationen von Unternehmercoach Stefan Mierath geschrieben habe, geht es um den Sprung vom Selbstständigen zum Unternehmer. Also um den Wechsel von Quadrat 2 nach 3 und die dabei oft auftretenden Schwierigkeiten. Stefan Mierath ist ein äußerst erfolgreicher Unternehmercoach. Er hat unter anderem Bestsellerbücher geschrieben, in denen das Thema Unternehmercoaching in Romanform gekleidet ist. Sehr empfehlenswert. Der Wechsel vom Selbstständigen zum Unternehmer bedeutet, weniger im Unternehmen als vielmehr am Unternehmen zu arbeiten. Das heißt, der Unternehmer zieht sich immer mehr aus dem Tagesgeschehen heraus und gestaltet aktiv die Gesamtentwicklung des Unternehmens. Die Arbeit wird von Fachkräften verrichtet. Manchen Selbstständigen stehen die eigenen Glaubenssätze jedoch so sehr im Weg, dass sie gar nicht Unternehmer werden können. Daher werden wir die Unterschiede im Denken von Unternehmern und Selbstständigen etwas näher unter die Lupe nehmen. Sie sind entscheidend dafür, ob es einem Selbstständigen gelingt, zum Unternehmer zu werden. Beide Rollen brauchen ein sehr unterschiedliches Selbstbild. Natürlich ist nichts verkehrt daran, selbstständig zu sein und es auch in Zukunft zu bleiben. Kritisch wird es nur, wenn man gerne ein Unternehmen aufbauen möchte, aber in der alten Rolle verhaftet bleibt. Sicher gibt es äußere Umstände, die erfordern, dass der Selbstständige noch überwiegend Fachkraftarbeit ausführt und selbst Hand anlegt. Dennoch lassen sich immer Wege finden, diesen Übergang trotzdem zu schaffen. Findet der Übergang über längere Zeit trotz erklärtem Wunsch nicht statt, kann das Konzept der Glaubenssätze weiterhelfen.
Unterschiedliche Glaubenssätze.
Es gibt eine ganze Reihe von Unterschieden in den Glaubenssätzen von Unternehmern und Selbstständigen. Hören wir uns doch mal einige davon an. Themenbereich Mitarbeiter. Der Glaubenssatz eines Selbstständigen: Ich kann alles selbst am besten. Der Glaubenssatz eines Unternehmers: Meine Mitarbeiter sind bessere Fachkräfte als ich. Themenbereich Komplexität. Der Glaubenssatz des Selbstständigen: Je komplexer Dinge sind, desto spannender. Der Glaubenssatz des Unternehmers: Je einfacher Dinge sind, desto erfolgreicher das Geschäft. Themenbereich Wert der eigenen Arbeit. Der Glaubenssatz des Selbstständigen: Ich koste weniger als meine Mitarbeiter. Der Glaubenssatz des Unternehmers: Meine Arbeit ist unbezahlbar. Themenbereich Zeiteinsatz. Der Glaubenssatz des Selbstständigen: Geld ist wertvoller als Zeit. Ich setze Zeit ein, um Geld zu sparen. Der Glaubenssatz des Unternehmers: Zeit ist wertvoller als Geld. Ich setze Geld ein, um Zeit zu sparen. Themenbereich Geld. Der Glaubenssatz des Selbstständigen: Geld bietet Sicherheit. Der Glaubenssatz des Unternehmers: Geld bietet Investitionsmöglichkeiten. Themenbereich Weiterentwicklung. Der Glaubenssatz des Selbstständigen: Meine fachliche Weiterentwicklung ist wichtig. Der Glaubenssatz des Unternehmers: Meine persönliche Weiterentwicklung ist am wichtigsten. Themenbereich Risiken. Der Glaubenssatz des Selbstständigen: Risiken sollten möglichst vermieden werden. Der Glaubenssatz des Unternehmers: Risiken sind Schritte auf dem Weg zum Erfolg. Und es erscheinen ganz andere Dinge als Risiko. Zum Beispiel: Angestellt sein ist ein größeres Risiko als ein eigenes Unternehmen. Themenbereich Berufung. Der Glaubenssatz des Selbstständigen: Mein Beruf ist meine Berufung. Der Glaubenssatz des Unternehmers: Meine Berufung ist die Änderung der Zustände durch Schaffung eines bedeutenden, ohne mich funktionsfähigen Unternehmens. Themenbereich Komfortzone. Der Glaubenssatz des Selbstständigen: Ich bin da am besten, wo ich mich am wohlsten fühle. Der Glaubenssatz des Unternehmers: Der Erfolg und das Wachstum liegen dort, wo ich mich unwohl fühle.
Was sind Glaubenssätze?
Glaubenssätze existieren nicht in unserem Gehirn. Was jedoch existiert, sind emotional aufgeladene Referenzerfahrungen, selbst erlebte oder solche, die wir erzählt bekamen. Es existiert also genau genommen kein Glaubenssatz, ich kann alles selbst am besten. Was aber existiert, sind Erfahrungen mit Mitarbeitern, die etwas schlechter erledigen als man selbst, oder Erfahrungen in Schule und Ausbildung, wenn man in einem bestimmten Bereich der Beste war. Gibt es mehrere Erfahrungen, die sich zusammenfassen lassen zu »Ich kann alles selbst am besten«, spricht man von einem Glaubenssatz. Letztlich handelt es sich nur um verdichtete Erfahrungen. Und manchmal reichen wenige einzelne Erfahrungen, um einen allgemeinen Glaubenssatz zu formulieren. Primär und entscheidend ist nun, dass bei solchen verdichteten Erfahrungen in konkreten Situationen überhaupt nicht mehr nachgedacht wird. Unser Gehirn arbeitet am liebsten auf Autopilot. Sobald nun eine anspruchsvolle Fachkraftaufgabe hereinflattert, übernimmt man diese automatisch selbst. Alles andere wäre vor dem Hintergrund dieses Glaubenssatzes auch unlogisch. Genauso ist es auch mit den anderen oben aufgeführten Glaubenssätzen. Glaube ich, dass Geld wertvoller als Zeit ist, so werde ich immer bei jeder neuen Aufgabe Zeit einsetzen und noch mehr arbeiten, nur um das Geld zu sparen.
Änderung von Glaubenssätzen.
Identifiziere im ersten Schritt, welcher Glaubenssatz dich davon abhält, den Weg zum Unternehmer zu gehen. Suche dir zum Beispiel von unserer Tabelle einfach den Unternehmerglaubenssatz aus, bei dem du die größten Bauchschmerzen hast. Natürlich reicht es jetzt nicht, dir den neuen Glaubenssatz einige hundert Male vorzusagen. Du musst an die stützenden Erfahrungen ran. Daher besteht der nächste Schritt darin, herauszufinden, wie du überhaupt dazu kommst, dass der alte Glaubenssatz stimmen könnte. Welche Erfahrungen hast du gemacht? Wer hat dir das gesagt? Finde mindestens 4 bis 6 stützende Erfahrungen und hinterfrage diese. Gibt es ein Gesetz, das dazu führt, dass diese Erfahrungen allgemein gültig sind? Oder gibt es nicht doch einzelne Ausnahmen davon? War die Person, die dir diesen Glaubenssatz vermittelt hat, da, wo du hin willst? Oder hatte sie vielleicht auch keine Ahnung? Wenn diese stützenden Erfahrungen in Bildform erinnert werden, kannst du auch zum Beispiel über die NLP-Methode der Änderung der Submodalitäten die Emotionen herunterfahren. Du kannst das Bild heller oder dunkler machen oder weiter von dir entfernen oder unscharf stellen und so weiter. Das Ziel dieses ersten Schrittes ist, die Grundlage des alten Glaubenssatzes zu erschüttern. Danach geht es darum, für den neuen Glaubenssatz unterstützende Erfahrungen zu finden. Je emotionaler, desto besser. Je eher in Geschichtenform, desto besser. Und je mehr, desto besser. Eine gute Methode ist zum Beispiel, 4 bis 6 Wochen lang jeden Morgen beim Aufwachen eine unterstützende Geschichte zu finden und aufzuschreiben. Es geht letzten Endes darum, dir Referenzerfahrungen zu erzeugen, die den neuen Glaubenssatz stützen. Das geht nicht nur über Visualisierungen, sondern auch dadurch, dass du dich mit Menschen umgibst, die den entsprechenden neuen Glaubenssatz haben. Oder dadurch, dass du dir neue Beweise selbst schaffst. Ein Beispiel. Viele Selbstständige bezahlen sich weniger als ihren Mitarbeitern. Die Konsequenz ist der Glaubenssatz, dass sie weniger kosten und es deshalb immer besser ist, alles selbst zu machen. Schaffe dir den Beweis, dass du mehr kostest als deine Mitarbeiter, indem du dir mehr bezahlst. Und für den Fall, dass du tatsächlich in bestimmten Bereichen beispielsweise 20% effektiver als deine Mitarbeiter bist, dann solltest du dir mindestens 40% mehr bezahlen. Ich weiß, jetzt kommt der Einwand, ich habe dafür kein Geld. In Wirklichkeit heißt das jedoch, das widerspricht meinem finanziellen Sicherheitsbedürfnis. Und wenn du nun den Glaubenssatz zum Geld anschaust, siehst du den Unterschied. Für einen Unternehmer wäre es eine Investition in die eigene Weiterentwicklung. Er müsste nur dafür sorgen, dass die Aufgaben, die dann billiger von Mitarbeitern übernommen werden können, durch neue, die das zusätzliche Unternehmergehalt einspielen, ersetzt werden.
Stefan Mehrath.
Seit 1997 leitet Stefan Mehrath eigene Unternehmen mit bis zu 30 Mitarbeitern. Im Jahr 2004 begann er damit, Unternehmer zu coachen, publizierte 2006 ein erstes Buch, verkaufte 2007 sein zweites Softwareunternehmen und gründete die Unternehmercoach GmbH. Zeitgleich begann er damit, eigene Seminare zu halten. 2008 erschien sein zweites Buch, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Im Jahr 2008 wuchs das Team und es begannen weitere Unternehmercoaches mitzuwirken. Seine Kunden zahlen im Durchschnitt aufgrund ihrer großen Zufriedenheit freiwillig mehr für ein Coaching, als im Angebot gefordert war. 2009 erhielt er den Strategiepreis des Strategieforums e.V.
Je nachdem, ob ich Selbstständiger oder Unternehmer sein will, benötige ich auch eine andere Strategie. Sind die Unterschiede nicht bewusst, kann das leicht zum Scheitern führen. Stefan Mehrath. Der Roger Bannister-Effekt.
Kein Mensch könne es je schaffen, eine Meile in weniger als 4 Minuten zu laufen. Diese Überzeugung herrschte sehr lange und wurde von vielen Menschen geteilt. Sportler, Leichtathleten und sogar Wissenschaftler und Ärzte beteuerten, dass es schlichtweg unmöglich sei. Das Herz könne es nicht verkraften, Muskeln und Knochen würden der Belastung nicht standhalten. Roger Bannister aber war davon überzeugt, diese Glaubensbarriere zu brechen. Ich habe mich mental sehr sorgfältig und konzentriert vorbereitet. Ganz bewusst habe ich versucht, eine Jetzt-oder-nie-Haltung einzunehmen. Denn mir war klar, dass ich andernfalls Gefahr laufen würde, mir eine Chance entgehen zu lassen und jener geistigen Reaktion anheimzufallen, die unter Sportlern so weit verbreitet ist, nämlich, dass es immer ein nächstes Mal gibt und der richtige Tag einfach noch nicht gekommen ist. Er erreichte sein Ziel, so wie er es zuvor schon 1000 Mal in seiner Vorstellung geschafft hatte. Seinem Beispiel folgten im selben Jahr weitere 37 Läufer. Und im Jahr darauf belief sich die Zahl der Nachahmer bereits auf über 300. Roger Bannister hat mit seinem Überschreiten der Grenze des unmöglich Geglaubten einen Impuls für alle Sportler da draußen gesetzt. Durch seinen Sieg über die körpereigenen, behindernden Denkstrukturen, mit Hilfe seiner unbändigen Willenskraft, hat er den Weg für Folgende freigeräumt. Und damit erleichterte er es ihnen, Vergleichbares zu erreichen. Denn alles, was wir Menschen tun, hat nicht nur Auswirkungen auf unseren eigenen Lebensbereich, sondern beeinflusst alle und alles mit uns Vernetzte.
The art of running is to take out yourself more than you've got. Roger Bannister.
Roger Bannister. Geboren am 23. März 1929 und aufgewachsen in Harrow in England, hegte Bannister schon als Kind die große Leidenschaft zum Laufsport. I just ran anywhere and everywhere, never because it was an end in itself, but because it was easier for me to run than to walk. Bereits im Alter von 12 bis 14 Jahren gewann er zahlreiche internationale Schulwettbewerbe und mit 16 beschloss er für sich, Läufer zu werden. Als Bannister 1946 sein Medizinstudium an der Oxford University begann, hatte er noch nie auf einer echten Laufbahn trainiert, geschweige denn besaß er professionelle Laufschuhe mit Spikes. Nach Meinung Außenstehender hatte er einen unbeholfenen und ungraziösen Schritt. Doch Bannister selbst strebte keine Karriere als Läufer an, sondern ging dieser Betätigung aus Gründen seelischer Ausgewogenheit nach. Nichtsdestotrotz stellte Roger Bannister im Jahre 1954 einen neuen Leichtathletikrekord auf, indem er als erster Mensch eine Meile, das sind 1,6 Kilometer, in weniger als 4 Minuten lief. Damit ging er nicht nur als athletischer Champion, sondern auch als britischer Held in die Geschichte ein. Durch diesen eindeutigen Appell an die Menschheit begründete er eine goldene Ära, welche noch etliche Rekorde und Spitzensportler herausbrachte.
Aussagen berühmter Persönlichkeiten.
Das Leben eines Menschen ist das, was sein Denken daraus macht. Marc Aurel, römischer Kaiser und Philosoph. Das, was ein Mensch den Tag überdenkt, ist es, was ihn ausmacht. Ralph Waldo Emerson, US-amerikanischer Philosoph und Schriftsteller. Was wir beobachten, ist nicht die Natur selbst, sondern die Natur, die von unserer Art danach zu fragen abhängt. Werner Heisenberg, ein bedeutender Physiker und Nobelpreisträger des 20. Jahrhunderts. Wir sind, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht aus unseren Gedanken. Mit unseren Gedanken formen wir die Welt. Buddha.
Impulse von Karl Pilzel.
Eine Zeit voller Chancen. Wir leben in revolutionären Zeiten. Die Welt hat sich verändert. Wir gehen guten Zeiten entgegen, wenn wir bereit sind, umzudenken, jeder bei sich selbst beginnend. Wir hatten noch nie eine Zeit mit so vielen wirtschaftlichen Chancen und Möglichkeiten wie heute. Es gibt nämlich so viele Probleme zu lösen wie nie zuvor. Diese warten alle auf den Problemlöser. Also eine Hochkonjunktur für problemlösungsorientierte Menschen, für Visionäre, Pioniere und Unternehmer. Ja, hier in Deutschland ist Hochkonjunktur. Die Frage ist nur, wie siehst du deine Zukunft? Bist du ermutigt, Dinge zu tun, die du bisher nicht getan hast? Bist du inspiriert von einem Feuer, das in deinem Herzen brennt und dir täglich sagt, alles ist möglich, wenn ich nur bereit bin, mich auf diese Chancen zu konzentrieren? Im Leben eines Menschen beginnt alles damit, dass er bereit ist, Dinge zu denken, die er bisher nicht gedacht hat. Nur wenn jemand damit beginnt, wird er eines Tages Dinge tun, die er bisher nicht getan hat. Und nur wer Dinge tut, die er bisher nicht getan hat, wird Dinge erleben, die er bisher nicht erlebt hat. So einfach ist das. Wie lautet schon ein altes Sprichwort? Die einen schauen zu, wie die Zeit sich wandelt, die anderen packen kräftig an und handeln. Stelle dir daher nie mehr die Frage, was kann die Regierung für mich tun, sondern stelle dir besser täglich die Frage, was kann ich für andere Menschen tun? Was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Wenn du dir diese Frage täglich stellst und danach handelst, dann ist deine Zukunft garantiert gesichert.
Was hat mein Chef davon, dass es mich gibt?
Jeder Mensch sichert seinen Arbeitsplatz grundsätzlich selbst. Nicht sein Betriebsrat, auch nicht sein Chef, sondern er selbst. Und niemand kann ihn daran hindern. Denn es kommt immer auf den Einzelnen an, mit welcher Einstellung er die Dinge tut und wie attraktiv er sich für andere macht. Menschen, die bereit sind, ihr Bestes zu geben, haben immer wieder eine neue Chance. Menschen, die wissen, dass es im Leben darum geht, anderen Menschen Nutzen zu stiften, um dadurch selbst Nutzen zu erfahren, werden immer wieder feststellen, dass die Chancen und Möglichkeiten trotz weltweiter Rezession und wirtschaftlicher Probleme größer sind als die Probleme und Schwierigkeiten, denen sich jeder täglich gegenüber sieht. Meiner Ansicht nach ist es wichtig, dass sich jeder Arbeitnehmer als eigener Kleinunternehmer sieht und seine Spitzenleistung einem Unternehmen anbietet. Jeder Mensch ist ausgestattet mit bestimmten Problemlösungsfähigkeiten. Diese sind sein Leistungspaket. Seine Zielgruppe ist der Chef, der jene Probleme verspürt.
Bemühe dich, mit Menschen richtig umzugehen. Wer Menschen richtig zu behandeln weiß, der hat bereits die Schlacht des Lebens gewonnen. Am einfachsten ist es, wenn du deinen Nächsten liebst wie dich selbst. Karl Pilzel. Naturkonforme Strategie.
Die Natur ist erfolgreich Jahr für Jahr. Was macht sie richtig? Jeder Baum ist ein Unternehmen. Spezialisiert und hochkonzentriert auf seine Stärken, Potenziale und seine einzigartige Frucht. Er bringt Jahr für Jahr die gleiche Frucht hervor, ohne Kompromisse. Die Menge ist immer abhängig von den Umweltbedingungen, der Konjunktur, jedoch Jahr für Jahr die gleiche Art von Frucht. Ein Kronprinz-Apfelbaum bleibt ein Kronprinz-Apfelbaum und denkt nicht mal dran, es auch mal mit ein paar Zwetschgen zu versuchen. Nein, er bringt jedes Jahr die gleiche Frucht hervor, für eine bestimmte, immer gleichbleibende Zielgruppe, die Kronprinz-Apfelliebhaber. Was können wir daraus lernen? Die richtige Spezialisierung. Spezialisierung ist ja sonst nichts als Energiekonzentration auf die individuellen Stärken und Potenziale, die in uns stecken, in uns hineingelegt wurden. Manche Menschen sagen, Spezialisierung ist richtig, andere sagen, Spezialisierung ist falsch. Viele Unternehmen haben sich spezialisiert und sind damit zugrunde gegangen, Andere wiederum haben sich spezialisiert und sind damit hoch erfolgreich geworden. Wann ist Spezialisierung richtig? Wann ist Spezialisierung falsch? Kurz gesagt, wer sich auf vergängliche Materie oder Techniken spezialisiert, Rohstoffe, Produkte, Verfahrenstechniken etc., ist falsch spezialisiert und ganz davon abhängig, wie lange seine Spezialisierung attraktiv ist für andere Menschen. Wenn nämlich das Problem, das wir heute lösen, eines Tages durch eine ganz andere Technik gelöst wird, dann bleiben wir auf unseren Produkten oder teuren Maschinen sitzen. Wer sich aber auf Menschen spezialisiert und auf die Lösung eines bestimmten brennenden Problems einer bestimmten Zielgruppe, Zielgruppenspezialisierung, und mit der Bedürfnisveränderung dieser Zielgruppe mitwächst, der wird mit seiner Spezialisierung erfolgreich sein, solange es Menschen gibt.
Wodurch unterscheiden sich Leader und Manager?
Effektive Leader haben die Fähigkeit, komplexe Themen in einfache Worte zu kleiden und auch das Negative positiv zu formulieren. Die heutige Welt schreit geradezu nach effektiven Leadern. Die heutige Wirtschaft ist gefüllt mit Managern. In den Universitäten von heute werden Manager herangebildet, Top-Manager. Aber sehr oft sind Top-Manager Anti-Leader. Ein Leader ist einer, der Menschen führt. Wohin? Natürlich zum persönlichen Erfolg, zum gemeinsamen Ziel. Ein Top-Manager ist einer, der in der Lage ist, an der Spitze mit den Dingen gut umzugehen, sozusagen die Dinge, Produkte, Techniken, Finanzen und so weiter gut zu managen, der aber mit den Menschen sehr oft in keinster Weise zurechtkommt. Damit aus einem Manager ein Leader wird, muss er sich die Fähigkeit erwerben, mit Menschen richtig umzugehen. Damit aus einem Leader ein effektiver Leader wird, muss er lernen, komplexe Themen in einfache Worte zu kleiden, damit es jeder leicht und einfach versteht, worum es wirklich geht. Nur damit kann jeder seinen besten Teil zum gemeinsamen Ziel beitragen. Damit aus einem effektiven Leader ein Superleader wird, muss er lernen, auch die negativsten Dinge in positive Worte zu kleiden und auch in den negativsten Situationen das Positive zu bewerten, herauszuarbeiten und seine Mitarbeiter aus dem Positiven auf das gemeinsame Ziel hin motivieren.
Ziele erreichen.
Sei wie eine Briefmarke. Bleib an einer Sache dran, bis du das Ziel erreicht hast. Eine Briefmarke hat einige sehr gute Eigenschaften. Unter anderem bleibt sie am Kuvert, bis das Ziel erreicht ist. Viele Menschen haben große Ziele, aber sie geben zu früh auf. Manche trennen sich von den Zielen, sobald die ersten Probleme auftreten. Andere trennen sich von den Zielen, nur weil ein paar gutmeinende Freunde die Sache nicht sehen können. Andere wiederum kämpfen bis knapp vor dem Ziel und geben einige Meter vor dem Durchbruch auf. Ich aber sage dir, erstens, setze dir ein vernünftiges Ziel, erreichbar und ausgestattet mit einem sichtbaren Nutzen für dich und deine Umwelt. Zweitens, fang heute an, dran zu arbeiten und tu täglich mindestens einen Schritt in Richtung Ziel. Drittens, verliere das Ziel nie aus den Augen. Viertens, höre nicht auf Menschen, die an deinem Erfolg nicht interessiert sind. Fünftens, bleib dran, bis du das Ziel erreicht hast, wie eine Briefmarke.
Wer die Führung für sein Leben nicht selbst übernimmt, darf sich nicht beklagen, wenn er von anderen Menschen wohin geführt wird, wohin er gar nicht wollte. Karl Pilsen. Lob ist Dünger, Kritik ist Gift.
Was kommt aus deinem Mund? Welchen Geist multiplizierst du in deinem Unternehmen? Davon hängt ab, ob du attraktiv bist und Anziehungskraft auslöst oder nicht. Was lobst du? Das werden deine Mitarbeiter immer wieder tun, denn jeder will so oft wie möglich gelobt werden. Was lobst du? Davon hängt ab, was deine Mitarbeiter wichtig nehmen.
Werde ein Menschenspezialist.
Deutschland braucht nicht weitere Musterschüler, davon gibt es genug. Deutschland braucht mehr feurige Liebhaber, Führungskräfte und Unternehmer, die Menschen lieben. Was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Welche Probleme löse ich? Es geht nicht darum, alles zu wissen, sondern darum, welchen ganz konkreten Nutzen ich anderen bieten kann. Mein Vater war Landwirt. Er sagte schon immer, ein Superbauer ist nicht einer, der selbst viel Milch gibt mit einem hohen Fettgehalt, sondern ein Superbauer ist einer, der sich in seinem Stall Kühe hält, die viel Milch geben mit hohem Fettgehalt. Ein super Unternehmer ist nicht einer, der selbst alles weiß, sondern einer, der weiß, wie man Talente fördert und verbindet. Der Unternehmer der Zukunft wird ein Menschenspezialist sein. Er schafft ein Treibhausklima der Kreativität und Spitzenleistung. In welche anderen Menschen investierst du dich? Wen bringst du zum Aufblühen und zum Wachsen?
Karl Pilsel.
Karl Pilsel ist ein seit 45 Jahren in alle Höhen und Tiefen eingeweihter, selbstständiger Unternehmer. Seit 1977 Medienunternehmer, seit 1979 auch in den USA tätig und dort viele Jahre Wirtschaftsjournalist. Autor von bisher mehr als 25 Büchern zu den Themen Strategie, Leadership, Motivation, Wirtschaftsrevolution, Trends. Er ist seit über 30 Jahren gefragter Seminarleiter, Consultant und spricht jährlich hunderte Mal bei Veranstaltungen aller Art around the world. Er ist unter anderem Berater einiger einflussreicher Persönlichkeiten in Wirtschaft und Politik. Neben der Gründung von mehr als einem Dutzend Unternehmen und Organisationen in Deutschland, Österreich und den USA hat er zusammen mit seiner Frau eine große Familie mit insgesamt 8 Kindern und zahlreichen Enkelkindern. Das war die Audioausgabe des Magazins Jetzt erfolgreich von Stefan Landsiedel. Es sprachen
Clemens Nicol
und Mareike Tiede.